Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo ihr Fans.
Hallo, hallo. Ja, Holger, wie schaut's aus bei dir?
Ach, ganz gut. Viel Arbeit, wenig Brot, sage ich immer, aber es macht Spaß. Und ich habe viele neue Anregungen auch für unsere Podcasts in den letzten Schulungen in Pflegeeinrichtungen bekommen.
Oh, toll. Mega. Ich sehe gerade, du hast ein Basketball-Shirt an.
Ja.
Ich habe gestern, als ich im Fitnessstudio war, da läuft immer Radio nebenbei. Und da war jetzt ein Final Four-Turnier, kann das sein? Zum Pokal.
Pokal, genau.
Und Pokalsieger ist eine Mannschaft bei uns aus der Region.
Hat im Halbfinale überraschend Bayern geschlagen und dann das Finale, ich glaube Bamberg war der Gegner geworden.
Genau, und das ist irgendwie in der Vereinsgeschichte so das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist. Und wir haben das nebenbei mitbekommen und der Bekannte, mit dem ich immer zum Sport gehe, sagte so, ja, die müssen ja dann die Bayern irgendwie geschlagen. Ich sagte, die schlagen doch die Bayern nicht, ne? So, und dann haben wir kurz nachgegoogelt und dann haben wir tatsächlich gelesen, dass sie die Bayern geschlagen haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool mit diesem Turnier. Das macht ja, im Handball gibt es das ja auch, dass die Entscheide quasi in so einem Turnier stattfinden. Finde ich für die Fans halt cool.
Zwei Tage, zwei Spiele.
Ja, und du musst halt nicht überall hinreisen, wenn man sich das anschaut, was irgendwie in der Champions League beim Fußball los ist, wo du irgendwo Tage unterwegs bist, um ein Spiel zu sehen, finde ich so. Und finde ich, das hatten die ja während Corona auch in der Champions League. Das fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Und ja, auf jeden Fall hat mich das gefreut, dass in unserer Ecke da beim Basketball mal einiges vorangeht. Und habe mich jetzt erinnert, als ich dein Shirt gesehen habe.
Ja, im Vergleich die Etats bei Mitteldeutschen ist, ich glaube, Siebtel von dem, was Bayern hat.
Ja, also, und trotzdem, aber so ist es halt. Pokal, wie heißt es immer? Pokal schreibt andere, hat andere Gesetze oder sowas.
Richtig.
Ja, lass uns mal schauen, was haben wir heute denn auf dem Plan? Wir hatten uns überlegt, mal eine Folge zu machen, wo es darum geht, was man erwarten kann oder erwarten sollte oder was erwartet wird, wenn man pflegebedürftig wird.
Ja.
Also vor allem auf die Perspektive der Pflege bezogen. Nicht auf die Angehörigen, sondern vor allem auf die Pflege bezogen.
Ganz spannendes Thema. Ich bekomme das immer wieder mit, wenn da frische Aufnahmen sind, sich die Pflege oder die Betreuungskräfte über die neuen Bewohner im Stationären denn unterhalten, da ich ja meist in stationären Pflegeeinrichtungen Schulung mache. Und ich habe gerade gestern und vorgestern während einer Schulung für Betreuungskräfte in einer Einrichtung im Ruhrpott auch neue Bewohner kennengelernt, weil in den Pausen, wenn man da so rauchen gegangen ist, in die Raucherecken, da waren dann auch die geparkt sozusagen oder wurden da rumgeführt und habe mit denen Gespräche geführt. Und da war eine Dame dabei, da habe ich gesagt, sagen Sie mal, warum sind Sie jetzt eigentlich, Sie sehen doch noch ganz fit aus, hier in die Pflegeeinrichtung gekommen? Sagt sie, ja, ich bin jetzt erstmal zur Kurzzeitpflege hier. Ich war ein paar Wochen im Krankenhaus, war aber noch ganz fit am Rollator. Sagt so, und ich überlege, ob ich denn nicht gleich hier bleibe. Und da sage ich, ja, toll. Ich sage, was denken Sie denn, was Sie hier erwarte? Und da sagt sie, nette Menschen, das fand ich sehr niedlich. Sie sagt so, das Essen soll mir schmecken und ich brauche das als Sicherheit. Wenn ich wieder stürze, zu Hause bin ich alleine. Da liege ich drei Tage, ich wohne in einem Hochhaus. Ne? Und ob da jemand mich findet, hier habe ich die Sicherheit, da ist rund um die Uhr jemand da. Und dann habe ich auch mit den Betreuungskräften da, wir hatten Zeit, wir waren gut durchgekommen, mal gefragt, was meint ihr denn, was die Leute von einer Pflegeeinrichtung erwarten? Ich habe die Betreuung gefragt, weil ich ja einen Betreuungskurs hatte, den Refresh. Und da haben die gesagt, die wollen bespaßt werden, die wollen, dass der Tag sinnvoll umgeht. Ich sage auch, und was erwarten die von der Pflege? Ja, dass die auch mal Zeit für sie haben. Und das geht momentan nicht. Und das fand ich dann auch schrecklich. Die Leute erwarten Sicherheit, gutes Essen, nette Menschen Und andererseits höre ich von der Betreuung, die Pflege, die kann aber nichts dafür, wurde gleich gesagt, das sind ja so wenige und die haben so viel zu tun. Dann habe ich mir überlegt, aus meiner eigenen Pflegezeit, wie bin ich mit den Menschen umgegangen? Ich habe auch viel Stress gehabt, wenn ich in der Uniklinik über die Flure 20 Leute auf der Station versorgen musste. Habe ich mir überlegt, liegt das vielleicht aber auch daran, wie ich arbeite? Kann ich nicht auch viel Arbeit haben und trotzdem den Leuten das Gefühl vermitteln, ich bin für sie da? Und das ist ein Problem, was ich so für mich entdeckt habe gestern, als das die Gespräche darüber liefen, dass man einfach vielleicht die Pflege drauf schulen muss, dass auch wenn sie Stress haben, wenn viele Aufgaben warten, dass sie trotzdem nach außen hin lernen, eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Die Leute erwarten Sicherheit, Zeit, Aufmerksamkeit. Das Essen wird dann nur vorgeschoben, behaupte ich. Ne? Weil Sicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt und Zeit. Und ich kann doch auch in einem Gespräch, was nur eine Minute dauert, Ruhe ausstrahlen und nicht dauernd auf die Uhr gucken, ich muss jetzt weg, Frau Müller, die anderen warten. Das kann ich auch anders gestalten. Das ist meine Idee, dass wir da mal gucken, dass wir die Pflegekräfte so ein bisschen in dem Umgang mit ihren Arbeitsaufgaben schulen darauf, dass sie Ruhe ausstrahlen.
Ja, und wenn du da mal eine Etage drüber nachdenkst, die Wohnbereichsleitungen, die Pflegedienstleitungen, die haben es natürlich schwer, geeignetes Personal zu finden. Das haben wir jetzt schon häufiger auch thematisiert. Aber was denkst du denn, wie könnten die Pflegedienstleiterin oder Wohnbereichsleiterin denn an der Stelle sensibilisieren, dass das ein wichtiger Faktor ist?
Ja, einfach immer wieder darauf hinweisen und im Rahmen der Einarbeitung, dass die Praxisanleiter Vorbildfunktionen machen, ne? Dass die Ruhe ausstrahlen und das auch vermitteln denjenigen. Ich weiß, du hast Stress, bleib entspannt, sagt Frau Müller, ich kümmere mich drum, kleinen Augenblick bitte und nicht gleich, Frau Müller, ich habe jetzt keine Zeit, raus. Das ist einfach etwas Menschliches, was ich den Leuten vermitteln muss. Mhm. Ich nehme doch mal einen Arzt als Beispiel, der in der Unfallchirurgie arbeitet. Und jetzt ist ein Massenanfall an Verletzten. Was passiert, wenn der in Panik gerät und zack, 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 dann passieren Fehler. Und ich behaupte, wenn ich es schaffe, die Pflegekräfte, auch wenn viel Arbeit ist, dass sie da mehr Ruhe in sich haben und auch nach außen ausstrahlen, dass dann auch die Fehlerquote runtergeht. Das ist so mein Rückschluss, den ich persönlich ziehe.
Also du appellierst quasi an Resilienztrainings flächendeckend in den Pflege- und Betreuungsteams.
Ja, auf alle Fälle. Ganz wichtiger Faktor.
Ja. Und weitere Erwartungen? Also die Teilnehmergruppe, hat die noch irgendetwas gesagt oder hast du aus deinem anderen Bereich noch irgendwelche Erwartungen mitgenommen, die vielleicht auch die Angehörigen haben?
Ja, also ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Selbstbestimmung. Die Dame hat so im Nebensatz geäußert, dass sie hofft, dass sie trotzdem noch so leben kann, wie sie will, wie sie zu Hause auch gelebt hat. Da geht es zum Beispiel auch um den Tagesrhythmus, den individuellen. Das hat sie nicht gesagt, aber das ist mein Rückschluss. Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Tagesrhythmus. Wir beiden kennen uns lange, du weißt, ich habe auch einen ganz anderen. Bin der Frühaufsteher, 4:30, 5:00 bin ich, selbst wenn ich frei habe, aus dem Bett raus, brauche meinen Kaffee, gehe auf den Balkon meine Zigarette rauchen. Jetzt, wenn ich pflegebedürftig bin in einer Pflegeeinrichtung, kriege ich da denn schon meinen Kaffee? Kann ich denn rauchen? Ist das eine. Und wir machen ja auch noch eine andere Folge, wo es ein bisschen in die Thematik reingeht. Was mache ich, wenn jemand eine Pflegemaßnahme ablehnt? Ja, das ist aber Selbstbestimmung. Wenn ich nicht möchte, dass etwas passiert, dann muss das respektiert werden. Und ich glaube, das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir, dass viele Menschen Angst haben, dass sie nicht mehr selber entscheiden können, wenn sie in so eine Pflegeeinrichtung gehen. Und das muss man denen auch signalisieren. Wir können alles machen, aber die Entscheidung, findet es statt oder nicht, darfst immer du treffen. Ja. Das finde ich auch. Diese Selbstbestimmung ist allen Menschen sehr wichtig. Und du weißt, wir haben, das kann man in der Statistik nachlesen, immer mehr Single-Haushalte. Auch schon Jüngere, die dann ihr Leben lang vielleicht alleine leben und selbstbestimmen. Und die haben, glaube ich, Angst, wenn sie in eine Pflegeeinrichtung kommen, dass sie da nicht mehr ihren eigenen Willen berücksichtigt finden.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Das ist also, denke ich, so das Hauptproblem und die Erwartungshaltung. Das muss sein. Und da muss die Pflegeeinrichtung auch drauf eingehen und muss das immer wieder bestätigen. Du entscheidest, du bist unser Kunde. Wenn du sagst, das möchtest du, wenn wir das machen wollen, ist das in Ordnung. Du darfst aber auch genauso sagen, nein, es war heute Dienstag und es ist Duschtag, aber ich will heute nicht. Mhm. Und ich habe leider in der Vergangenheit immer wieder mitbekommen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Herr Müller, es ist aber Dienstag, das ist heute Ihr Duschtag, entweder heute oder gar nicht. Und so die Leute praktisch ja auf die Seite der Wunsch oder Wille der Pflegekraft rübergezogen haben. So mit unbewussten, ja, Drohungen nenne ich das jetzt. Wenn ich jetzt
sie verkürzen.
Ne, das fand ich früher schon immer ziemlich schlecht. Und ich habe die Leute auch immer, wenn ich es gesehen habe, angesprochen in den Pflegeeinrichtungen.
Ja. Und was haben Sie dann gesagt, als wenn Sie
das
angesprochen
haben? Aber so hier im Plan festgelegt, dann muss ich das machen, war zum Beispiel einmal eine Äußerung von einer Mitarbeiterin, Pfleger.
Und mit Plan meinst du, dass das festgelegt ist von der Leitung quasi?
Nö, das wird denn im Rahmen des Maßnahmeplans, es gibt ja diese blöde Regelung, einmal die Woche soll Duschen ermöglicht werden, ja, wenn die Leute es wollen. Und dann wird irgendwann geguckt, oh, montags sind schon zu viele, mittwochs auch, freitags auch. Ja, dann kann Dienstag oder Donnerstag kann ich sie eintragen auf die Duschliste. Und dann sagst du, ich habe aber mal samstags geduscht. Nee, das geht nicht, da haben wir halbe Besetzung. Das sind so Sachen, die passieren. Und dann stehst du da an einem Tag drauf, dienstags. Und dann wird jeden Dienstag so, Herr Karl, raus aus den Federn, es geht ab zum Duschen. Da wird mich gefragt, möchten Sie heute duschen? Es ist heute Dienstag, jetzt sind Sie dran. Das ist so unterschwellig Zwang, nenne ich das. Ist gar nicht bös gemeint von den Leuten. Da habe ich natürlich auch Verständnis, wenn die sagen, oh, wenn ich morgen Frühdienst habe, da habe ich schon 3 und 4, das dauert zu lange. Ja, das schaffe ich nicht. Ich kann diese Denkweise verstehen einerseits. Aber die Selbstbestimmung der Menschen muss doch auch denen gesagt sein, okay, wenn du jetzt geduscht werden möchtest, obwohl du heute nicht dran bist, das kriege ich nicht hin. Aber kann ich für heute Abend gucken, ob die Kollegin dich duschen kann, was du heute mal abends. Ne? Das wären ja zum Beispiel auch Möglichkeiten. Aber da wird im Arbeitsalltag, im Eifer überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn sie heute nicht wollen, dann müssen sie bis nächste Woche warten. Das sind so Sachen, die dann den Mitarbeitern rausrutschen. Da kann man sie aber, denke ich, auch ein bisschen in Kommunikation und Verhalten schulen. Und das muss nicht immer ein Externer machen. Wenn ich da eine gute Leitungskraft habe oder eine gute Praxisanleiterin, ist es der ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Verständnis bei allen Mitarbeitern sensibilisiert wird und in den Vordergrund gebracht wird.
Ja, ich sehe, also hast du absolut recht, das muss nicht immer extern kommen. Ich sehe halt hier nochmal einen klaren, ein klares Indiz dafür, dass man sich als Leitung, aber eben auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin über die Kultur in der Firma sozusagen einmal Gedanken machen sollte, weil ich glaube, dass viel solcher unreflektierten Sachen ja eben auch Unternehmenskultur ist. Heißt, wenn ich eine Kultur in der Einrichtung habe, die zum reflektierten Handeln sozusagen anregt, dann ist es meiner Meinung nach auch so, dass die Leute sich das wirklich mal anschauen. Also wenn ich den Leuten Zeit dafür gebe, wenn ich Zeit einräume, wenn ich Möglichkeiten, Raum dafür schaffe, in Teamsitzungen etc. pp. Ja, so, und dann komme ich natürlich auch meiner Ansicht nach ein Stückchen weit dahin, dass die Leute merken, dass ohne dass man extern darauf ansprechen muss, dass vielleicht eine gewisse Situation nicht korrekt oder man sich da vielleicht einfach nicht so gut verhalten hat, um dann eben auch zu einer Verhaltensveränderung beizutragen oder zu einer Sensibilisierung.
Gebe ich dir recht. Aber jetzt gibt es auch noch eine andere Erwartungshaltung. Es gibt also nicht immer die gleiche bei den Neuen. Das höre ich auch immer wieder. Da kommt jemand und sagt so, ich habe mein Leben lang jetzt eingezahlt und jetzt ist das für mich wie All-Inclusive-Urlaub. Das heißt, ich kann alles noch selber, aber warum? Da läuft dort jemand rum, hier, schenken Sie mir mal einen Kaffee ein und so weiter. Manche neue Bewohner, Bewohnerinnen haben auch eine sehr hohe Erwartungshaltung. So praktisch, ich habe das bezahlt, jetzt steht mir alles zu. Hm. Und selber mache ich gar nichts. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann mit den neuen Bewohnern reden muss. Der Begriff aktivierende Pflege, den erklären muss, dass man sagt, du kriegst das, was du nicht alleine hinbekommst, kriegst du von uns die Unterstützung. Wir leiten dich an oder wir machen eine Teil- oder eine Vollübernahme, aber alles, was du selber kannst, musst du auch noch selber machen, aber nicht das nur sagen, sondern auch begründen, dass derjenige das versteht, dass er eben, wenn er selber statt man sich schieben lässt, wenn er noch laufen kann am Rollator, dass er sich selbst bewegt, ne, um die Selbstständigkeit zu erhalten, Kontrakturen vermeidet und so weiter. Ne? Und dass es ja nicht schlimm ist, wenn die keine Kaffee auf dem Tisch steht, dass man die, was man zu Hause ja auch macht, sich selber einschenkt, anstatt zu sagen, ja, ich brauche mal einen Kaffee hier. Zack, zack. Ne? Also das erlebe ich auch immer wieder. Das also ist der geringere Anteil, weil leider ein Großteil schon ganz schön kognitiv eingeschränkt ist heutzutage, wenn die in die stationäre Einrichtung kommen. Aber bei denen, die noch kognitiv da sind, ist das relativ häufig. Ich habe bezahlt oder ich bezahle dafür, also nun macht mal.
Ja, und wie sieht denn das mit den Erwartungen in anderen Settings aus, also ambulante Pflege, Tagesbetreuung? Da verändern sich ja ein Stückchen weit die Erwartungen an die Pflege.
Ja, da wird eine Leistung gebucht und bezahlt und die will ich haben. Bei manchen Anbietern führt das dazu, dass die Leistung erbracht wird. Hallo Herr Karl, Bein her, zack, Kompressionsstrumpf an, tschüss, bis morgen, weg. Das ist der eine Nachteil. Da ist ja nur die Leistung bezahlt. Ein anderer Nachteil ist aber auch, ja, das ist jetzt, ja, wie soll ich das formulieren? Da ist jemand pflegebedürftig, es steht Geld zur Verfügung, die Pflege berät und sagt, wir können zwei oder dreimal am Tag kommen, wir können das machen, wir können das machen. Aber dann wird von den Angehörigen oder von den Betroffenen selber die Leistung gestrichen, damit noch ein bisschen was überbleibt, was man ausbezahlt bekommt. Das wird dann so also als zusätzliches Taschengeld angesehen. Nur das Nötigste. Und damit ist die Versorgungsqualität nicht immer optimal. Ne? Ich hatte online jetzt letzte Woche eine Teilnehmerin aus dem Ambulanten als einzigste der Vespra stationär, Klinik oder Altenheim und Reha. Und die sagte auch, Heurer, Schmerzmanagement, da ging es um Schmerzmanagement, ist ganz toll, wenn ich einmal die Woche zum Duschen hingehe, kann ich nichts anderes machen. Oder der Patient nimmt seine Tabletten selber. Ich weiß nicht, wann er die nimmt. Ich soll ihn aber beraten, hast du gesagt, dass er den zeitlichen Abstand und mit oder nach den Mahlzeiten und so weiter. Aber ich kann es ja nicht kontrollieren. Habe ich ihr auch recht gegeben. Ne? Das heißt, viele Maßnahmen, was im Beratungsbereich ist, werden angesprochen. Aber es fehlt die Kontrolle. Macht der Patient das? Und in der Klinik ist es auch so eine Sache. Die Erwartungshaltung an die Klinik ist oft gar nicht so sehr auf die im Vordergrund. Ich habe eine Diagnose, die soll mir jetzt dabei helfen, die zu besiegen, diese Erkrankung oder dieses Unfallgeschehen zu beheben, sondern da wird auch ein menschlicher Aspekt von ärztlicher Seite erwartet. Und wir alle wissen, auch die Ärzte sind knapp, beziehungsweise haben viele andere auch administrative Aufgaben. Das heißt, die Visite für eine 20-Betten-Station ist in 15 bis 20 Minuten weg. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Minuten pro Patient bleiben. Das heißt, die Leute, dieser menschliche Faktor, der wird erwartet bei den Patienten, aber er kann nicht so erfüllt werden. Genauso Pflege ist da auch sehr gering. Da wird wirklich nur die Diagnose gesehen und da muss jetzt der Behandlungspfad gemacht werden. Und dann ist die Verweildauer erreicht, die minimal. Und jetzt muss man sehen, dass der Patient nach Hause kann. Und da ist dieses Zwischenmenschliche, was gerade in den Kliniken von den Patienten gewünscht wird, eher unterm Tisch. Ich habe das vor über 10 Jahren selbst erlebt, als ich mal in der Klinik lag. Also Katastrophe. Ich habe mich um meinen Zimmernachbarn gekümmert.
Ja.
Und in dem Bereich, ich glaube, wenn man das zusammenfasst, das Zwischenmenschliche wird erwartet, dass das harmoniert, funktioniert und das Zeitbedürfnis ist auch ganz unterschiedlich von Sicht der Pflege im Vergleich zu den Patienten oder den Bewohnern. Wenn man mal auf so Portale guckt, gerade bei Kliniken oder auch Reha-Kliniken, da steht immer als Mangel drin, kein Arztkontakt oder zu geringer. Oder die Pflege hatte keine Zeit bei den negativen Sachen. Und das Essen war schlecht. Das sind so die Meckerpunkte. Dann kann man da die Erwartungshaltung ja auch schon ableiten.
Ja, ich find's schon interessant, weil letztendlich hast du völlig recht. Wir lesen das auch häufiger auf den Zufriedenheitsbefragungen, dass gerade dieser zwischenmenschliche Bereich ein sehr, sehr wichtiger ist. Wir wissen es aus der Forschung, ja, aus der Psychologie, dass es natürlich einen großen Einfluss hat. Ja, wir Menschen sind soziale Wesen. Und die absolut positive Nachricht ist ja, dass zum Beispiel viele Medien berichten, dass die, und das kommt jetzt sozusagen meine Bubble wieder mit rein, dass die künstliche Intelligenz und Robotik in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Jobs sozusagen ersetzen wird. Und hier hören wir seit der ersten Sekunde des Podcasts, dass das in der Pflege nicht passieren wird, weil einfach die zwischenmenschliche Ebene das ist, was hauptsächlich auch erwartet wird. Natürlich wird eine fachliche Ebene erwartet. Das ist ja selbstverständlich. Ja.
Auch eine Grundvoraussetzung. Das denkt jeder.
Na logisch, so. Aber die wirklichen Kernthemen, die Kernerwartungen sind also zwischenmenschlicher Natur. Ja. Und das ist eine positive Erkenntnis zu sagen, alle, die in der Pflege arbeiten, haben A, einen zukunftssicheren Job. Also, und das finde ich, lohnt es sich, darin auch zu investieren. Heißt, Zeit zu schauen, Resilienz, wie kann ich da sozusagen besser werden? Aber eben auch reflektieren, mache ich alles so, wie ich das auch mir selbst wünschen würde. Ja, und das finde ich einfach einen wichtigen Punkt an der Stelle. Und wir müssen halt immer sehen, dass die Bewohner und Klienten und Patienten natürlich einfach in einem Krankenhaus durchlaufen sind, ja. Aber es sind immer Menschen, die dahinter stehen. Natürlich. Mit Gefühlen, mit Ängsten, so wie du schon gesagt hast, Unsicherheiten etc. Und natürlich können wir durch unser Auftreten können wir natürlich diese schüren. Aber wir können die natürlich auch beseitigen.
Richtig. Und du hast ganz wichtig angesprochen, wir werden nicht oder können nicht ersetzt werden von KI oder Robotik. Und das ist für junge Leute vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, zu überlegen, ob sie nicht doch ins Gesundheitswesen gehen. Weil in allen anderen Berufen, ich habe gestern Radio auf dem Rückweg vom Ruhrpott nach Hause wieder gehört, Conti streicht in Deutschland zigtausend Stellen. Andere Unternehmen auch, ne? Das heißt, wo sollen die denn noch arbeiten, wo sie Zukunftssicherheit haben? In der Pflege gibt's die. Und Aufstiegsmöglichkeiten für die, die Karriere machen wollen, gibt's doch auch genug.
Ja, also die Pflege ist, und da kenne ich mich ja tatsächlich relativ gut aus, ist Pflege eine der Branchen, die eine extrem gute Durchlässigkeit haben. Also, wo man auch ohne Abitur sehr schnell, ja, wirklich sehr schnell in eine Management- oder leitende Position kommen kann. Das schaffe ich in anderen Branchen niemals in der Zeit oder aber in der Durchlässigkeit.
Ja. Und wenn ich viele junge Leute, wir sagen immer Z-Generation, Null-Bock-Generation und so weiter, aber vielleicht liegt das auch daran, diese Orientierungslosigkeit, weil sie Angst haben, ich mache jetzt was und wenn ich fertig bin, bin ich arbeitslos. Werde ich durch einen Roboter ersetzt oder KI oder wird in China produziert und nicht mehr in Deutschland? Das ist ja auch vielleicht eine Zukunftsangst der jungen Leute.
Ja, komplett. Das Problem, was ich halt gerade bei diesem Generationsding sozusagen sehe, ist halt die negative, also sehr häufig negative Konnotation der Branche. Ja, ja, völlig zu Unrecht, um das ganz klarzustellen. Aber so ist es doch. Außer zur Corona-Pandemie, als es wirklich mal einen Ansatz nahm über eine sehr positive Berichterstattung, hören wir doch häufig sehr, sehr viel leider nicht so positive Sachen. Und natürlich gerade die junge Generation Z, die jetzt gerade ins Arbeitsleben startet, aber vor allem aber auch die Generation Alpha, die sich viel, und das müssen wir auch dazu sagen, sehr, sehr kritisch teilweise auch mit Medien auseinandersetzen. Ja, die sehen natürlich aber immer das. Das heißt, wenn sie einmal zum Beispiel in den sozialen Medien, TikTok, Instagram, den Algorithmus in eine gewisse Richtung sozusagen gefüttert haben, das heißt, eine bestimmte Art von Content konsumieren, dann wird das denen immer wieder angezeigt. Ja, so, das würde bedeuten, wenn wir mehrere Einrichtungen hätten, wenn wir mehrere Ministerien hätten, whatever, die konsequent positiv konnotierten, informativen, inspirierenden Content machen würden auf sozialen Medien. Hier spreche ich nicht von Werbung, sondern hier spreche ich davon, Menschen zu zeigen, wie man Menschen begleitet, wie man denen die letzten Lebenstage angenehm gestaltet. Das ist das, was du sagst. Die Erwartung der Bewohner oder Patienten ist es, dass man sich mit denen beschäftigt, dass man sie selbstbestimmt leben lässt. Und was nämlich die Generation Alpha sehr, 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 sehr stark an Werten hat, ist das Thema Sinn stiften,
ja.
Wert der Arbeit erkennen etc. pp. Und wenn man das nicht als Chance sieht als Einrichtung, jetzt irgendwann mal anzufangen zu sagen, hey, lass uns doch mal darüber danach überlegen, wie wir nicht nur, und das muss ich tatsächlich sagen, ich meine, ich mache quasi Social-Media-Betreuung von einigen Einrichtungen, von einigen Firmen, von Unternehmen. Das ist Teil meiner meines Portfolios. Und dazu gehört natürlich, dass ich mir Wettbewerbe anschaue. Also das Vorgehen ist immer identisch. Ein Kunde kommt auf mich zu oder wir kommen ins Gespräch. Wir kommen zu einer Zusammenarbeit im Bereich Social Media. Also dann geht es ja darum, was für Werte, was für eine Brand und so weiter hat das Unternehmen. Ja, was für eine Zielgruppe spricht sie an? Und dann gucke ich mir die Wettbewerbe an. Also welche Art von Content wird jetzt schon gemacht? Und da sehen wir sehr häufig oder leider nur sehr wenige, die sehr motivierenden, sehr nahbaren, sehr emotionalen Content machen. Wir sehen immer mehr, dass sehr, sehr viel informierender Content gemacht wird. Und das ist ein Problem, meiner Meinung nach, um die Leute dazu zu inspirieren, dass das tatsächlich ein Job für die Zukunft sein kann. Ja. Weil nur, weil ich jemanden darüber aufkläre, was zum Beispiel, und da nehme ich uns jetzt mal als Podcast mit rein, ja, was Kinästhetik ist. Ja, haben wir eine Podcast-Folge zugemacht und dann davon lässt derjenige sich nicht inspirieren, sondern lässt sich davon inspirieren, ja, dass man die Menschen sieht, denen man hilft, damit man, dass man das Lächeln sieht, dass man Reaktionen der Leute hört. Ja, was bedeutet das für sie, dass jemand da ist, um ihnen sozusagen zu helfen, sie zu begleiten, damit mit denen den Tag zu verbringen, denen die Selbstbestimmung lässt. Das ist dieser inspirierende und emotionale Content, den es an der Stelle braucht. Und wenn die Jugend in diese Bubble kommt, das heißt, der Algorithmus ist da eigentlich sehr eindeutig und einfach gestaltet. Sie liken mehrfach diese Videos, diese Art der Videos. Dann lernt der Algorithmus und der Algorithmus möchte ja dem Nutzer gefallen. Das heißt, es ist ein contentbasierter Algorithmus, der spielt dir dann immer wieder die gleichen Sachen aus. Ja, wir haben das während der Wahl gesehen in Amerika, in Deutschland. Das ist natürlich klar, wenn ich eine gewisse Präferenz habe, wenn ich da Sachen like, dann kommt immer wieder mir bestätigender Content. Und ja, das kann man ja positiv konnotiert nutzen, indem man tatsächlich mal inspirierenden Content macht, lasst mal die Bewohner zu Wort kommen lässt. Natürlich rechtliche Sachen muss man abklären und so weiter, ist alles ein bisschen aufwendiger, aber es hat so, so viel mehr Wert, Leute dazu zu gewinnen, tatsächlich in die Pflege zu kommen, hundertprozentig. Und wenn man da erstmal diesen Drive entwickelt hat, und es ist doch ganz einfach, diese Art von Content. Ich brauche nicht mal einen Content-Creator aus meiner Einrichtung, wenn ich meine Bewohner zu Wort kommen lasse. Ich brauche jemanden, der eine Frage vorliest und eine Kamera halten kann und sich ein paar Fragen ausdenkt. Und dann lasse ich meine Bewohner sprechen. Dann lasse ich meine Bewohner positive Elemente, positive Erlebnisse und so weiter des Tages widerspiegeln. Dann nehme ich mal ein paar Sachen auf, wie sie mit den Betreuungskräften arbeiten. Wir hatten ja das in der Podcast-Folge mit den Beschäftigungsangeboten etc. Das nehme ich einfach auf und nehme das mit rein, spiele eine super Musik im Hintergrund, eine motivierende Musik. Und so kriegt das natürlich einen anderen Drive zusätzlich zu dem informierenden Content.
Also insgesamt, es nützt allen Beteiligten, so sich zu verhalten, Christian.
Ja, also vorzugehen. Das haben wir so nicht abgesprochen, aber wenn jemand, der den Podcast hört und sagt, safe, wir wollen als Einrichtung auch irgendwie noch mehr machen und so weiter und möchte da noch weitere Ideen haben, Inspiration etc. pp., dann schreibt, kommentiert es einfach, schreibt uns und dann könnt ihr von mir, mache ich gern, ja, für alle Hörer, einen entsprechenden Content-Kalender für, sag ich jetzt mal, 4 Wochen für euch ausarbeiten. Schreibt es mir einfach, dann können wir mal telefonieren oder wir schreiben weiter und ich schicke euch einfach mal einen 4 Wochen Content-Plan, komplett kostenlos. Da ist keine Bedingung dran geknüpft, sondern ich entwickle euch einen Start, ja, und von mir aus auch eine kurze Einleitung, wie könnt ihr das umsetzen und dann könnt ihr mal schauen und wenn wir, sage ich jetzt mal, wir haben kontinuierlich so um die 100 Hörer jeder Folge, ja, das heißt, wenn wir 100 Hörer haben und davon sich jetzt nur irgendwie 10 angesprochen fühlen, die sagen, ja, unser Social-Media-Auftritt ist nicht so berauschend, der Nachwuchs kommt nicht, etc. Wenn diese 10 sich melden, haben wir doch schon mal einen Riesenhebel, weil wir 10, wenn wir die Woche rechnen, 3 bis 5 Posts muss man schon machen, damit der Algorithmus einem auch selber ausspielt und so weiter. Und wenn man den schön hochwertig macht und sehr inspirierend macht, haben wir 10 mal 5 Content Pieces. Das sind 50 Videos in der Woche, die mehr kommen als jetzt in diese Richtung. Das ist doch was. So beginnt eine Bewegung. Und wenn das Schule macht, können wir das einfach weitermachen. Melden sich die nächsten 10, wird es weiterempfohlen, etc. pp. Und damit kriegen wir einen Switch hin.
Christian, das wäre vielleicht mal eine Idee für eine eigene Podcast-Folge. Folge.
Können wir machen. Wie der Algorithmus funktioniert, wie man Social Media in den Einrichtungen umsetzt?
Ja, zum Beispiel. Weil du weißt, ich arbeite für einen großen Auftraggeber in Deutschland und die haben allen Auftrag, Content zu produzieren. Wenn du dann mal guckst, da wird einfach ein Foto vom Sommerfest gepostet. Das ist der Social Content. Und das passt nicht so ganz.
Nee, es ist so eine Katastrophe.
Ich wollte gestern ein Video von der Praxis, was ich mit den Betreuungskräften habe, machen. Nee, das wollen wir nicht. Ich hätte denen das zur Verfügung gestellt. Ich habe meine neue Kamera mitgehabt, die Insta 360. Habe ich gesagt, ich mache das für euch.
Ja.
Nein.
Was soll's? Da fehlt es aber häufig an Strategie. Das ist das Problem.
Ja.
Ich habe es mir aufnotiert. Machen wir super gern. Also für alle Hörer, die sagen, wir haben da eigentlich Lust drauf, wir würden das gerne in unserer Einrichtung umsetzen, dann schreibt uns einfach per E-Mail, per Insta, wie auch immer, wie ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und dann kriegt ihr von mir die 4 Wochen kostenlos geplant. Und ganz wichtig, ich schicke euch nicht irgendeinen auf Etsy gekauften Contentplan, sondern ich schaue mir an, was habt ihr für eine Einrichtung, was habt ihr bisher für einen Content gemacht. Also es wird ein auf euch abgestimmter Plan sein und nicht irgendeine 0815 Copy-Paste-Excel-Liste. Das ist mir wichtig zu sagen, weil wenn ich euch eine Copy-Paste-Liste schicken wollen würde, dann würde ich die einfach in den Shownotes verlinken und würde sagen, ladet sie euch runter und tschüss. Das ist Quatsch. Ich will ja, dass wir gemeinsam da auch eine Entwicklung hinbekommen können. Ja, das war die Folge zum Thema Erwartungen, wenn man pflegebedürftig wird, vor allem an die Pflege. Und Holger, wenn du nicht noch irgendeinen Impuls hast, dann denke ich, können wir die Folge hier an der Stelle schließen, uns an jeden Hörer für die Aufmerksamkeit bedanken und sagen bis zur nächsten Woche und bleibt gesund.
Genau, bis demnächst im selben Theater.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.